Hier sind Asia
und Tom. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu der neuesten Folge Poladu. Und jetzt viel Spaß. Und auch diesmal ersparen wir euch nicht das unnötigste Wissen von und mit Zaid.
Vierte Orte auf der Welt. Los geht's. Vor Ort Nummer Uno begeben wir uns ins Land der Freiheit und übergroßen Essensgrößen. Die USA. Genauer gesagt nach Pennsylvania. Hier liegt der wunderschöne Ort Centralia. Centralia hat in den 1960ern mehr oder weniger Reichtum durch den Abbau von Kohle erlangt. Gut. Der Boden ist also voll mit alten Kohlestollen. Doch dann. Irgendjemand fand es eine gute Idee, eine Müllverbrennungsanlage auf dem Eingang einer dieser Kohlestollen zu bauen. Und dann wurde der ganze Spaß erstmal angezündet. Und es brannte. Zur Erwartung von niemanden ging das Feuer auf die Stollen über, was einen riesigen Kohlebrand auslöste. Das Feuer breitete sich auf dem riesigen Netz von Stollen aus und ehe man sich versah, brannte die ganze Stadt unterirdisch. Und das brennt bis heute. New York Marathon, Centralia Wettbrennen. Die Feuerwehr kämpfte und tat, was sie konnte. Doch wurde die Stadt aufgegeben. Zum Glück. Die Stadt kann jetzt lebensgefährlich sein. Die Straßen platzen auf, giftige Gase steigen aus den Ritzen und halt noch das Feuer. Fun Fact. Centralia kam in einer der drei Fragezeichen-Folgen vor. Und zwar 166. Doch dann denke ich mir, wie man darauf kommt. Gibt es da nicht irgendwelche Menschen, die das überprüfen? Ach egal. Weiter geht's. Deutschland. Unnötiges Wissen Nummer 2. In unserem schönen Land haben wir so einige Orte, die fragwürdige Ortsnamen haben. Zum Beispiel Oberbillig. Ein passender Nettier-Sticker für Kotzfeld fehlt auch. Stellt euch das mal vor. Nettier, aber waren sie schon mal in Elend? Ach egal, Abmoderation.
Wenn ihr jetzt Wichtiges vergessen und euch das gemerkt habt, beschwert euch gerne bei Zaid. Er nimmt Kritik sehr gut auf.
Und jetzt geht es weiter mit unserem Lieblingsratespiel.
Willkommen wieder zu 4 Wörter, eine Lehrkraft. Die Lösung von letztes Mal ist, guckt mal, ob ihr richtig geraten habt, Herr Sinn. Und die Wörter von heute sind Sprachen, Informatik, Groß und P. Sprachen, Informatik, Groß und P. Viel Spaß beim Raten.
Das war es auch schon wieder mit dem Ratespiel. Viel Spaß beim Raten.
Auch in dieser Folge gibt es mal wieder ein Lehrerinterview. Dieses Mal mit Herrn Kaiser.
Hallo, ich bin heute mit Herrn Kaiser. Welche Fächer unterrichten Sie?
Hallo Tara, ich unterrichte hier an der Schule die Fächer Physik, ab und zu mal ein bisschen Erdkunde und jetzt neuerdings auch Mathematik in der Sekundarstufe 1.
Welches Fach von den drei Fächern unterrichten Sie am liebsten?
Natürlich bin ich der passionierte Physiklehrer, das macht richtig Spaß. Ich versuche natürlich jetzt gerade auch in Mathematik Fuß zu fassen, dass ich da auch ein bisschen so die Hilfsmittel der Physik quasi voranbringe. Und Erdkunde ist so das Fach, was ich so am wenigsten gern mache. Das mache ich immer nur dann, wenn kein anderer es macht.
Wenn es Physik und Erdkunde nicht gäbe, welches Fach würden Sie dann gerne unterrichten?
Oh, das ist eine gute Frage, da muss ich echt überlegen. Ich kann nicht malen, ich kann nicht zeichnen, somit fällt Kunst raus. Ich kann ein bisschen Klavier spielen, aber nicht singen. Ich glaube, dann fällt Musik auch raus. Ich kann gut rechnen, somit, aber das darf ich ja nicht sagen, das mache ich ja schon, hast du gesagt. Ne? Schreiben kann ich einigermaßen, aber in Deutsch war ich nie wirklich gut. Beim Formulieren und beim Interpretieren von Gedichten habe ich Schwierigkeiten gehabt, fällt auch raus. Also ich muss was Naturwissenschaftliches machen. Informatik zum Beispiel, das ist schön logisch, stringent. Oder Chemie könnte ich mir auch vorstellen.
Physik ist ja ziemlich komplex. Wie machen Sie den Unterricht spannend und auch so, dass die Kinder das verstehen können?
Ich versuche halt immer, das Physikalische irgendwo in Situationen zu bringen, die Kinder kennen. Also Bewegungen, wo dann Leute plötzlich die Bewegung erfahren und das am eigenen Leibe erfahren. In Mathematik mache ich das auch so, dass quasi die Aufgaben immer Schüler betreffen, Schüler die Hauptpersonen sind und denen verrückte Dinge passieren. In der Physik passieren mitunter die verrückteren Dinge natürlich als im Matheunterricht. Ne? Schüler, die dann Kaugummis von Türmen spucken und man die Fallzeit berechnet oder solche Geschichten. Und das Ganze macht mir besonders viel Spaß und meistens kann ich die Kinder damit auch einigermaßen begeistern.
Mögen Sie lieber Unterstufen- oder Oberstufenschüler zu unterrichten?
Das funktioniert in beiden Fällen. Ich brauche Kleinkinder, die man noch begeistern kann, die mit großen Augen und mit Spannung den Unterricht quasi noch erwarten. Das tun die Kleinen in der Regel ja meistens. In der Klasse 7, 8 wird das ein bisschen träger jetzt. In der Oberstufe hat man wieder die interessierten Leute in den Kursen sitzen, die das ja gewählt haben. Und die super Kleinen, also die 5er und 6er machen viel Spaß, die Oberstufe macht viel Spaß. 7er sind auch okay, 8er natürlich auch, aber am liebsten die Kleinen und die Großen.
Wie lange unterrichten Sie denn eigentlich schon in der Schule?
Ich muss grübeln, das war 2005 hier angefangen, also schon eine ganze Zeit. Also ungefähr, naja, ein bisschen mehr als Halbzeit habe ich vor meiner Pensionierung.
Hatten Sie ein Vorbild beim Lehramtsstudium?
Nee, also ich wüsste nicht, nein. Also irgendwelche tollen Physiker oder sowas. In der Regel sind tolle Physiker, die können nicht unterrichten. Und die Leute, die gut unterrichten, sind halt meistens nicht so die tollen Physiker. Also ich weiß nicht, große Vorbilder habe ich eigentlich.
Und zum Schluss noch die letzte Frage. Was war Ihr bester Moment an der Schule?
Der beste Moment? So erfolgsmäßig irgendwo, wo ich sage, das war, also was ich richtig cool fand, war eine Schülerin aus der Klasse 9 einen Leistungskurs mal zu hebeln im Rahmen des Drehtürmodells. Das fand ich unglaublich beeindruckend, wie die Schülerin sie durchgebissen hat und am Ende mit 15 Punkten den Leistungskurs bestanden hat, obwohl sie noch gar nicht eigentlich in der Oberstufe war. Das fand ich unglaublich. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich kann diverse Klassenfahrten nennen, wo wir selbst gekocht haben, die ganz toll waren. Und also es gibt viele, viele tolle Momente.
Das klingt doch schön. Jetzt würden wir zu den schnellen Fragen kommen. Berg oder Strand?
Berg.
Tee oder Kaffee?
Kakao.
Bergziege oder Hai?
Bergziege.
Echte Pflanze oder Plastikpflanze?
Echte Pflanze.
Computer oder Handy zum draufschreiben?
Computer.
Kabelkopfhörer oder kabellose Kopfhörer?
Kabellos.
Stricken oder nähen?
Oh mein Gott, nähen.
Sind Sie lieber in der Schule oder zu Hause?
Das ist eine Frage. Natürlich bin ich gerne in der Schule, aber auch genauso gern zu Hause. Also das ist eigentlich lieber zu Hause. Das ist die Family, ne? Und so. Das ist
kochen oder backen Sie lieber?
Ja, kochen.
Mögen Sie es mehr, wenn die Schüler ein Buch oder ein iPad benutzen?
Ich versuche mich gerade ans iPad zu gewöhnen, digitale Klasse und so.
Das war's mit dem Interview. Jetzt wisst ihr mehr über den Physik-, Mathematik- und Erdkundelehrer.
Am 27. Januar war Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Wir haben für euch eine passende Rezension. Schindlers Liste dürfte denjenigen von euch ein Begriff sein, die sich schon intensiver mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust auseinandergesetzt haben.
In Rainer Engelmanns Doch meine Seele hat Narben, wie Nyssia Horowitz dank Oskar Schindler den Holocaust überlebte, geht es um die Veränderung im Leben der kleinen Nyssia, einer polnischen Jüdin. Es ist eine Biografie mit vielen Fotos, Karten und mehr als 50 Seiten Glossar, also auch für Anfänger auf dem Thema geeignet. Nyssia Horowitz ist 6,5 und soll eingeschult werden, als die Nationalsozialisten in Polen einziehen. Ihre Familie ist als Juden direkt mehrfach betroffen, weshalb sie beschließen, vorerst in Richtung Osten zu gehen, bis sich die Spannungen in Krakau gelegt haben. Als sie nach einigen Wochen zurückkehren, erkennen sie ihre Heimat kaum noch, denn die Nazis haben alles eingenommen und deren Hass verspüren sie auch schon bald. Auf offener Straße werden Menschen erschossen, teilweise willkürlich. Kurz darauf wird angeordnet, dass alle Juden in einen Stadtteil ziehen müssen. Ein Ghetto entsteht. Doch dann fangen die Deportierungen, also die Verschleppungen, an. Juden, die nach Ansicht der Nazis nutzlos sind und keine Arbeitserlaubnis haben, werden in umliegende Konzentrationslager gebracht. Auch Nyssias Familie wird irgendwann Opfer einer solchen Deportation. Für sie geht es in das Ghetto Plaszów. Dort hat Armand Göth die Leitung in der Hand. Er erschießt täglich willkürlich Menschen, wenn sie ihm zu schwach erscheinen. Es scheint sogar, als hätte er Spaß daran, die Menschen leiden zu sehen. Nach einiger Zeit wird ihr Name auf Schindlers Liste gesetzt. Dadurch verändert sich so einiges. Sie und ihre Mutter dürfen gemeinsam zu Oskar Schindlers Herzensprojekt aufbrechen, einer Firma, in der Juden unter guten Bedingungen arbeiten können, ohne Angst haben zu müssen. Mit Umwegen gelangen sie dort an, sind jetzt jedoch getrennt von Nyssias Vater und Bruder, die in Auschwitz feststecken. Kurz darauf wird der Teil des Landes von der Roten Armee befreit und die gesamte Familie findet sich wieder in Krakau, endlich zu Hause. Um es vorwegzunehmen, die kleine Familie überlebt den Holocaust. In dem Buch werden Nyssias Gefühle gut beschrieben, sowie auch die Lage, in der sie sich befindet. Durch das umfangreiche Glossar beweist es, wie gut und ausführlich es recherchiert ist. Es gibt eine Altersempfehlung von 14 Jahren, auch von mir, denn es ist absolut schrecklich, was alles beschrieben wird. Nyssia musste das Beschriebene im Grundschulalter miterleben und es hat sie ihr Leben lang gezeichnet. Und obwohl man es ihr nicht ansieht, was sie erlebt hat, hat ihre Seelen Narben mitgetragen. Sie hat noch viele Jahre später davon in Schulen und auf Veranstaltungen davon erzählt. Und das war sehr belastend für sie. Natürlich wollte sie diese Bilder verdrängen, doch ihr war klar, dass sie das nicht darf, dass sie ihre Geschichte weitererzählen muss. Oskar Schindler war ihr Leben lang ein Held, ihr Lebensretter. Es wird die reale Geschichte von einem realen Menschen erzählt. Das muss man sich dabei immer wieder klar machen, denn es ist so unfassbar traurig, dass so etwas etwas wirklich passiert ist. Die Biografie ist eine Bitte. Die Bitte, dass wir das alle nie vergessen. Dass wir es nie wieder so weit kommen lassen, dass selbst Kinder von gerade mal 6 Jahren so etwas Schlimmes erleben mussten. Es ist unglaublich, was dieses Kind alles erleben musste. Und es wird auch alles sehr genau beschrieben. Diese Bitte, dass wir es nie wieder so weit kommen lassen, möchte man, nachdem man das gelesen hat, auch wirklich nur erfüllen.
Es ist eine Liste, die viele Juden rettete. Aber was genau bedeutet sie? Elisabeth hatte ein Buch rezensiert, das von dem Schicksal einer polnischen Jüdin erzählt, deren Name auf dieser stand. Die Bedeutung der Liste und die Grausamkeit des Holocaust wird darin auch weiter erläutert.
Ein berühmter Film zu dem Thema ist Schindlers Liste von Steven Spielberg, bei dem auch Nyssa mitwirkt. Sie wurde durch Schindlers Liste berühmt. Genauso wie Emma Watson. Die wurde es allerdings durch ganz anderes. Mehr dazu jetzt von Nina.
Heute geht es um Emma Watson. Emma Charlotte Duray Watson wurde am 15. April 1990 in Paris, Frankreich, geboren. Dort lebte sie 5 Jahre, bis sie 1995 mit ihren Eltern und 2 jüngeren Brüdern nach England zogen. Dort ließen sich ihre Eltern scheiden und sie lebte mit ihren 2 jüngeren Brüdern und ihrer Mutter in Oxford. Und ihr Vater wohnte in London. Im Laufe der Zeit bekam Watson noch 2 Schwestern. Mit 7 Jahren gewann Emma den 1. Preis der Daisy Pratt Pottery Competition, was ein Gedichtsvortragswettbewerb ihrer Schule war. Im Jahr 2000 gewann sie das Casting für Hermine Granger im Harry Potter und der Stein der Weisen und wurde 2001 weltbekannt. Durch die Berühmtheit, die sie erlangte, gewann sie ein Jahr später den Young Artist Award. Im 2. Teil Harry Potter und die Kammer des Schreckens erhielt Watson die schauspielerische Leistung als beste Jungschauspielerin in Haupt- und Nebenrolle. 2007 verewigte sie sich mit ihren Schauspielkollegen Daniel Radcliffe und Rupert Grint mit den Abdrücken ihrer Hände, Füße und Zauberstäbe. Vom Sommer 2009 bis 2010 modelte Emma für die britische Kleidermarke Burberry und Öko-Label People Tree. Im Juni 2014 ist sie UN-Sonderbotschafterin für Frauen- und Mädchenrechte. In dieser Position bereiste sie zuerst nach Uruguay und entwickelte mit UN Women die Kampagne He for She. Beim Weltwirtschaftsforum sprach Watson im Januar 2015 über die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen. Ein Jahr später gründete sie den feministischen Lernzirkel, was ein feministischer Buchclub war, Our Shared Self. Sie setzte sich für die Umweltgerechtigkeit und den Klimaschutz ein. Emma Watson beteiligte sich am 21. Januar 2017 am Women's March on Washington und im gleichen Jahr spielte sie bei Die Schöne und das Biest mit. Sie spielte noch in einigen Filmen mit und 2023 gewann sie die Goldene Schallplatte in den USA. Emma soll dieses Jahr noch bei einem Film mitspielen. Welcher ist noch nicht bekannt?
Es steckt doch schon mehr hinter dieser Frau, aber für die meisten wird sie immer Hermine Granger bleiben.
Jeder kennt sie, aber niemand weiß so richtig, was sie bedeutet. E=mc², die wahrscheinlich berühmteste physikalische Formel der Welt. In diesem Beitrag geht es um Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, ganz einfach erklärt von Tom.
Die Kernaussage der Relativitätstheorie ist, dass im Vakuum, also im luftleeren Raum, nichts schneller fliegen kann als das Licht. Oder wie es fachsprachlich lauten würde, im Vakuum des Raums gibt es nichts, was Informationen schneller überträgt als das Licht. Dies wird begründet mit der Formel E=mc². Diese Formel bedeutet im Prinzip, dass Energie ein Gewicht hat und so schwer ist wie Masse. Die Variable E steht hier für Energie. Gemessen wird diese in Joule. In der Formel wird Energie gleichgesetzt mit der Masse, angegeben als kleines m, die mit c² multipliziert wird, also mal genommen wird. C ist in der Physik eine Konstante, also eine Zahl, die immer gleich bleibt, die für die Lichtgeschwindigkeit steht. Diese liegt bei knapp 300 Millionen Meter pro Sekunde. Oder genauer 299.792.458 Meter pro Sekunde oder 1.079.252.848,8 Kilometer pro Stunde. Also das knapp 3-Millionenfache des Topspeed eines Formel-1-Autos. Diese Geschwindigkeit wird nun also noch mit sich selbst multipliziert. Da kommt eine Menge raus. Jetzt haben wir also geklärt, woraus die Formel besteht und was sie besagt. Nun bleibt nur noch zu klären, wofür sie zu gebrauchen ist. Aus zeitlichen Gründen gehe ich hier jetzt nicht auf Näheres ein. Aber grob gesagt bestätigt die Relativitätstheorie Zeitreisen jedoch nur in die Zukunft. Zudem macht sie einen großen Strich durch die Rechnung von verdammt vielen Science-Fiction-Serien. Zusammenfassend kann man also sagen, Formel E gleich mc Quadrat ist mit Recht so berühmt. Und jetzt wisst ihr hoffentlich, warum die Formel so berühmt ist. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Hören dieser Episode.
Und freut euch auf die nächste!